Und ich kann da nicht annähernd nur alles davon erschlagen. Aber was mir heute Morgen eigentlich wichtig war, und das sind auch Gespräche mit vielen von euch, die ich in den letzten Wochen und Monaten geführt habe, auch mit daran gewirkt, ein Leben für Gott und da speziell Gott die Ehre zu geben. Ich habe irgendwie gemerkt, so, wir geben oftmals mit unserem Dienst, mit unseren Familien, Ehen eigentlich gar nicht unbedingt Gott die Ehre, bauen an der falschen Stelle. Und da möchte ich heute Morgen so ein bisschen drauf gucken, was das eigentlich auch in der Hinsicht heißt, ein Leben für Gott im Hinblick auf auch, was Jesus uns da gesagt hat in der Bibel. Johannes 17 ist mir in den letzten Wochen irgendwie so im Gedächtnis geblieben, was das Leben mit Gott auch anbelangt. Da möchte ich heute Morgen drauf gucken. Schlagt doch eure Bible-Apps auf Johannes 17 und heute Morgen Verse 1 bis 6. Das Gebet, was ihr jetzt gerade seht, ist ein Teil. Das hat, ich glaube, 26 Verse. Das ist ein großes Gebet. Und das, was wir heute anschauen, dieses Gebet unseres Herrn Jesus, ist eins der längsten oder das längste Gebet, was wir eigentlich überliefert haben in der Bibel. Er hat länger gebetet. Jesus hat ja auch die ganze Nacht durchgebetet für seine Jünger. Aber das Gebet in Johannes 17 ist das längste, was wir einfach so erhalten haben, was wir heute lesen dürfen. Und ich bin echt froh, dass wir dieses Gebet in Johannes 17 erhalten haben, dass wir heute reingucken können. Das Gebet, was Jesus hier betet, nennt sich eigentlich bei uns hier in den meisten Bibeln das hohepriesterliche Gebet. Hohepriesterlich, weil Jesus als Hohepriester, als letzter Priester über uns und vor allem in alle Ewigkeit für uns einen Priesterdienst verrichtet und auch mit seinem Leben dafür eingestanden ist, erster Hohepriester, und er betet als der höchste Hohepriester für uns, für seine Jünger und auch zu seinem Vater, und da dürfen wir teil sein dran. Interessant fand ich, dass es eigentlich im Amerikanischen heißt, da gibt es so eine Bezeichnung, the Lord's Prayer, hat vielleicht schon jemand gehört, das wird eigentlich in der Regel mit dem Vater Unser in Verbindung gebracht. The Lord's Prayer. Aber eigentlich ist das Vater Unser etwas, wo die Jünger gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Richtig? Eigentlich ist es das Gebet, was die Jünger gebetet haben. Und jetzt haben viele Pastoren und Bibelausleger gesagt, eigentlich ist das Gebet hier das Lord's Prayer, das Gebet unseres Herrn Jesus Christus, das Gebet, was unser Herr uns überliefert hat. Gut, und es sind auch, ich habe mir überlegt, Mensch, was sind die letzten Worte, die Jesus hier, die letzten Gebete, die er an uns richtet, wie wichtig, wie schwer wiegen die eigentlich? Ihr müsst euch überlegen, das war die Nacht vor seinem Tod. Das letzte große Gebet, was Jesus an seinen Vater richtet, wo er für seine Jünger betet, für uns heute betet. Ich habe mir überlegt, was würde ich wohl beten, so kurz vor meinem Tod, kurz vor dieser grausamen Hinrichtung, wofür würde ich beten, wofür würde ich dann bitten? Wahrscheinlich nicht unbedingt, dass die Jünger weiter versorgt werden, dass sie behütet, beschützt sind. Ich würde nicht darum beten, dass alle, die durch den Glauben sich an mich binden, auch vom Vater berührt werden. Wofür würde ich beten? Jesus hat sich eingesetzt für die Menschen, die Gott ihm anbefohlen hat. Das fand ich echt klasse. Und wir feiern heute Abendmahl am Ende des Gottesdienstes. Und interessant ist auch, dass diese Zeit, in der dieses Gebet stattfindet, ist so eine Brücke. 1500 Jahre vor dem Gebet hat Gott durch Mose das Passahlamm eingesetzt. Er hat gesagt, ich will das Gericht an meinen Kindern vorbeigehen lassen, an die Erstgeborenen. Erinnert ihr euch im Exodus 12? Gott lässt das Gericht an den Menschen vorbeigehen, indem sie ein Passahlamm opfern. Und hier in dieser Zeit, wo Jesus betet, hat er dieses Passahlamm eingesetzt, das Abendmahl eingesetzt für uns, das wir nachher auch feiern. Und wenig später hat er es erfüllt. Da ist er als Lamm Gottes am Kreuz gestorben für uns alle. Gut, ich lese es mal vor. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Wenn hier steht, dass Jesus seine Augen aufhebt zu Gott, zum Vater, dann haben sich schon manche gefragt, ist Gott jetzt direkt über mir irgendwo? Und ich habe mal einen Kollegen von mir gehabt, der gesagt hat, er glaubt eigentlich seit Kindheit an nicht mehr, weil er irgendwie mal gesehen hat im Fernsehen, da war das Weltraumprogramm Apollo, und er hat gesehen durch die Kameras, der Weltraum war leer, da war kein Gott. Und da war plötzlich so eine riesengroße schwarze Gestalt über ihm, der Pastor damals oder Pfarrer, und guckt auf ihm runter und sagt, hey, das darfst du nicht glauben, hat ihn richtig eingeschüchtert, aber für ihn ist irgendwie eine Welt zusammengebrochen. Manche Menschen überlegen sich wirklich, wo ist eigentlich Gott? Muss ich die Augen aufheben zu Gott? Gott ist Geist, sagt die Bibel. Er ist allmächtig, omnipotent, er ist überall. Es fällt uns total schwer, sowas zu glauben. Aber ich brauche nicht, wenn ich in Amerika bin, so zu überlegen, in welche Richtung könnte jetzt gerade Gott sein, oder es vielleicht sogar ein Kompass, wo Gott ist, und dort dann hinbeten. Unser Gott ist einfach überall. Ich kann im Luftschutzkeller beten, 100 Meter unter der Erde. Ich kann im Flugzeug beten, das spielt gar keine Rolle. Mein Gott ist einfach überall. Und er sieht mich überall. Und er ist überall mit mir. Und das ist einfach schön. Was hier Jesus tut, er schaut auf zu Gott. Ich glaube, es ist Aufschauen. Vielleicht so wie ein Sohn zu seinem Vater aufschaut und sagt, Papa, ich schaue auf zu dir, ich bewundere dich, ich respektiere dich, du bist über mir. Ich habe hier meine Aufgabe, du bist im Himmel, du bist in der Herrlichkeit. Ich schaue auf zu dir. Das ist eher das, wo Jesus hier macht und was wir vielleicht auch tun könnten, dass wir auch im Gebet, vielleicht auch nicht unbedingt jetzt mit dem Blick, aber mit unseren Herzen, zu Gott, unserem Vater, aufschauen. Dann sagt Jesus, die Stunde ist gekommen. Wenn Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dann ist es das unmittelbar bevorstehende des Todes, aber auch die unmittelbar bevorstehende Vollendung seiner wunderbaren Aufgabe, seiner Mission, wo Jesus ans Kreuz geht. Die Stunde ist gekommen, jetzt werde ich das tun, wozu ich in die Welt gekommen bin. Jetzt werde ich das alles erfüllen. Jetzt ist die Stunde gekommen. Wenn Jesus aber wiederum betet, verherrliche deinen Sohn. Wenn er seinen Vater bittet, den Sohn zu verherrlichen, dann klingt es im ersten Moment, für mich klang es im ersten Moment so, hey, ist das jetzt Stolz? Verherrliche mich. Und dann dachte ich so bei der Vorbereitung, ist es nicht so, wie wir oft beten, dass wir sagen, oh Vater, verherrliche mich. Ich bin Hauskreisleiter, ich bin Teamleiter, ich bin Ältester. Verherrliche mich, dass ich gut dastehe, dass nicht Leute über mich reden müssen. Verherrliche mich, dass ich gut dastehe. Also ein Teil, was Jesus hier gebetet hat, in der Bitte darum, dass der Vater ihn verherrlichen soll, ist sicherlich die Bitte, ich will dazu, wozu ich in die Welt gekommen bin, dass du mich da wirklich auch verherrlichen kannst, dass ich wieder in die Herrlichkeit, aus der ich gekommen bin, aufgenommen werden kann, dass ich da wieder zurückkehren kann nach der Aufgabe, die ich vollendet habe. Das ist vielleicht ein Teil. Verherrliche mich, dass ich wieder zu dir zurückkehren kann. Den zweiten Teil kommt gleich. Dann sagt Jesus noch was ganz Interessantes. Im Vers 2, gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Fleisch gebe, die du ihm gegeben hast. Jesus erkennt an, dass er Vollmacht erhalten hat von seinem Vater. Über alles Fleisch. Die Vollmacht bestand darin, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, um durch Zeichen und Wunder zu wirken. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen befreit. Er hat Tote auferweckt wieder. Und er hat Menschen von Sünde freigesprochen. Es gibt niemanden, der Menschen von Sünden freigeben kann oder freisprechen kann, als Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er hatte die Vollmacht vom Vater erhalten, dass er all das tun kann und tun darf. Menschen von der Sünde freizusprechen, Menschen von dieser furchtbaren Gewalt, Umklammerung der Sünde rauszuholen, sie zu befreien. Und ihr alle, die ihr hier sitzt, seid aus dieser Umklammerung der Sünde rausgeholt, weil Jesus das getan hat, weil Jesus diese Vollmacht hatte. Ist das nicht wunderbar? Das ist einer der Schlüssel, dass Jesus ganz genau weiß, woher er die Vollmacht hat. Woher er die Kraft hat, er weiß das, dass es vom Vater ausgeht. Haltet euch das mal fest, zu wissen, woher wir unsere Vollmacht haben. Dann wird auch gleich die Aufgabe, zu der Jesus kam, ganz deutlich gemacht, nämlich damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und im Vers 6 sagt er noch, ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Das ist der zweite Teil, wenn Jesus sagt, verherrliche deinen Sohn. Nicht nur, dass er wieder in die Herrlichkeit des Vaters zurückkehren darf. Ich glaube, dass Jesus hier auch darum betet, sagt, Vater, verherrliche mich. Gib mir die Kraft, damit ich diese Aufgabe, die du mir übertragen hast, alle Menschen zu erlösen und aus der Sünde rauszuretten, dass ich diese Kraft wieder empfange und das eigentlich komplett durchziehen kann, dass ich den Weg ins Kreuz gehen kann. Ihr Lieben, es war eine furchtbare Versuchung am Kreuz. Es hat Jesus alles gekostet am Kreuz. Die ganze Last der Welt lag auf seinen Schultern am Kreuz. Und sein Vater hat sich von ihm entfernt am Kreuz, hat ihn zur Sünde gemacht am Kreuz, wie Paulus auch schreibt. Das war so eine ungeheure Last. Ich glaube, dass Jesus gesagt hat, Vater, verherrliche mich, indem du mir die Kraft schenkst, damit ich da durchkomme, durch dieses finstere Todesteil hindurchkommen kann. Gib mir die Kraft, verherrliche mich. Ich glaube, es war der zweite Teil von der Bitte, die er vom Vater sich abgeholt hat. Gib mir die Kraft, Vater. Ich möchte die Aufgabe, die du mir übertragen hast, die möchte ich ausführen. Und dieses eine Wort, da bin ich drauf gestoßen, die du offenbar gemacht hast, da ist ein Wort drin, was eigentlich so viel heißt wie aufleuchten. Da gebraucht Jesus ein Bild und sagt, Mensch, Vater, ich will nicht nur als Prediger gut dastehen oder als Heiler oder als Medizinmann. Ich will was ganz anderes. Ich will für dich ein sichtbares, ein leuchtendes Bild sein, ein Vorbild sein. Ich will die Menschen gewinnen. Ich will sie erreichen. Ich möchte mit diesem Licht, das du mir geschenkt hast, die Menschen abholen. Die Menschen sollen nicht einfach nur durch eine Predigt oder irgendwas gewonnen werden, sondern durch mein Vorleben, wenn sie auf mich stoßen. Und irgendwie, ich bin da in dem Moment so demütig geworden, wo ich im Blick habe, wo bin ich da als Licht? Wo reflektiere ich das wunderbare Licht Gottes in meinem Leben, in meinem Alltag, am Arbeitsplatz? Ich möchte euch sagen, ich möchte dir sagen heute Morgen, wenn du gerade hier reinkommst und du hast noch keine Beziehung zu Gott oder es ist irgendwas zwischen deinem Gott und dich gekommen, dann lass nicht zu, dass irgendjemand, irgendein Freund oder ein Pastor oder irgendjemand dir das abnimmt. Dann bist du verantwortlich, dann bitte du deinen Gott, dass er alles aus dem Weg räumt, dass du wieder eine lebendige Beziehung zu deinem Gott haben kannst. Dass es wieder klickt zwischen euch, dass es wieder zusammenkommt. Lass dich wieder zurückholen in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und ich glaube, dass viele von uns durch eine schwere Zeit gehen und sich fragen, wo ist eigentlich gerade jetzt in meiner Situation mein Gott? Wo ist er jetzt gerade, wo ich ihn so dringend bräuchte? Dann lass dich von ihm abholen. Ich sage nachher später noch was dazu, aber das einfach als Gedanke, lass nicht irgendjemand andere Aufgabe übernehmen. Sei du derjenige, der wieder zurückkommt in die Gemeinschaft mit Gott. Bitte, Vater, ich brauche dich so dringend. Hol mich wieder ab, wo ich jetzt gerade stehe, in diesem Loch, in dem ich gerade stehe. Im 1. Timotheus 1,15 schreibt Paulus, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Und da kann ich mich auch einreihen. Wir sind alle nicht so heilig, wie wir es gerne hätten, leider. Und da gehöre ich genauso dazu. Ich stehe auch heute Morgen hier vorne als Sünder, als ein gefallener Mensch und muss trotzdem Predigtdienst machen. Und ich bin dankbar, dass die Gnade Gottes in meinem Leben so übermächtig ist und dass er mir das alles schenkt und sagt, ich liebe dich. Vers 5. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Merkt ihr was? Er kam aus der Herrlichkeit des Vaters in die Dunkelheit, in der Finsternis dieser Welt, ist durch die ganze tiefe Finsternis gegangen. Aus Gehorsam heraus, in diese furchtbare Not, die Geißelung, die Hiebe auf sein Haupt, die ganzen Schmerzen, die 6 Stunden Leiden am Kreuz, die Verspottung, wenn du würdig Gottes Sohn bist, dann steig vom Kreuz herunter und rette dich. Der ganze Hohn der Welt. Und nach seinem wunderbaren Tod und Auferstehung geht er wieder zurück in die Herrlichkeit seines Vaters. Da schließt sich der Kreis von Herrlichkeit durch das Tal wieder zurück in die Herrlichkeit Gottes. Da schließt sich der Kreis für Jesus. Wenn ich das jetzt so sehe, dieses Gebet, ihr Lieben, dann kann ich nicht einfach sagen, er betet selbstsüchtig, verherrliche mich, dass ich einfach gut dastehe. Dann denke ich anders drüber. Dann denke ich, Jesus hat darum gebeten, Vater, ich bin in diese Welt gekommen aus Gehorsam. Ich habe das getan, was du mir aufgetragen hast, die Last der ganzen Welt getragen. Gib mir die Kraft, durchzukommen. Trag mich da durch und führe mich zurück in deine Herrlichkeit, aus der ich gekommen bin, schon ehe die Welt entstanden ist. Es war kein selbstsüchtiges Gebet. Es war eine Bitte um Kraft und zurück zu seinem Vater zu kommen, den Kreis zu schließen. Und das ist was Gutes, ihr Lieben. Das ist, wenn ich da drauf gucke, dann ist das eigentlich so ein ganz kurz in diesen Versen, eigentlich so ein ganz kurzer Abriss, ein Leben für Gott aus Jesu Blickwinkel eigentlich. Er hat eine Aufgabe erhalten. Er hat die Aufgabe aus Gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod im Kreuz ausgehalten, getragen und ist zurückgekehrt zu seinem Vater im Himmel. Das ist das Leben für Gott aus Jesu Perspektive in diesem kurzen Gebetsabschnitt. Jetzt werden wir mal ein bisschen praktischer. Es sind nur zwei Punkte, ihr seid gleich durch. Das Erste, nochmal, wie gesagt, ich kann nur ein paar kleine Teile rausnehmen aus dem ganzen Thema, so ein Riesenthema, aber zwei, hoffe ich, wichtige Teile. Das eine ist, du bist Verwalter. Sozusagen, ja, wie was, Haushofverwalter, was von... Wir sind als Christen, und zwar nicht nur ich jetzt als Ältester oder irgendjemand anders, der vielleicht ein Hauskreisleiter ist oder so, wir sind als Christen allgemein Verwalter für das, was Gott uns anvertraut hat. Ich gehe mal ganz zurück, Genesis, Schöpfungsordnung. Lasst euch das mal auf die Ohren zu gehen. Genesis 1, 26. Und Gott sprach: Lass uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Da sind viele schnell dabei und sagen, ja, ich herrsche jetzt, ich kann hier das größte Auto fahren, ich kann hier ständig, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, ständig neues Handy kaufen. Was lacht ihr jetzt? Aber eigentlich geht es darum, dass wir Gottes Schöpfung verwalten, so wie er es gern hätte. Seine Schöpfung verwalten, so wie es ihm wichtig ist. Ein Beispiel. Angenommen, ich habe jetzt einen Freund, Günther. Günther mit seiner Familie, mit seiner Frau und Tochter, die haben einen Hund, die haben Katze und Goldfisch, ein schönes Haus, einen wunderbaren Grillplatz, überdacht natürlich. Und die kommen jetzt zu mir und sagen, Gerd, ich fahre jetzt in Urlaub, ich bin jetzt ein paar Tage weg. 3 Wochen. Ich bin jetzt in Kanada zum Beispiel. Ja, wir haben eine ganz tolle Reise. Und die fahren los und vertrauen mir das Haus an. Ich kriege einen Schlüssel in die Hand. Vielleicht sogar die Autoschlüssel. Mein Freund Günther vertraut mir sein Haus und seinen Grillplatz und sein Auto und alles an. Okay? Ich kenne meinen Freund Günther, kennt mich. Wir sind Freunde, wir sind gut bekannt miteinander. Wir wissen so ungefähr, wie wir ticken, was uns wichtig ist. Jetzt stellt euch mal vor, Günther kommt nach 3 Wochen zurück. Im Haus wurde eingebrochen, die ganze Bude ist leergeräumt worden, die Katze hat Goldfisch gefressen, der Hund ist vom Auto überfahren worden und das Auto hat einen Kratzer, weil ich beim Rückfahren nicht aufgepasst habe. Der Grillplatz ist in Flammen aufgegangen, weil ich einen Grill unbeaufsichtigt gelassen habe. Alles ruiniert. Die Tochter hängt weinend am Arm des Vaters, weil der Goldfisch nicht mehr ist und der Hund nicht mehr ist. Jetzt eine Frage an euch. Günther hat mir sein Haus und alles anvertraut, weil er mich kennt und weil er weiß, Gerd, passt drauf auf. Und er sieht dann die Trümmer. Habe ich jetzt, so wie es Günther von mir erwartet hat, seinen Besitz verwaltet? Nein. Und manchmal gehen wir auch so mit dieser Erde um, mit den Menschen um, die uns anvertraut sind. Dass wir einfach nicht drauf schauen, was war eigentlich Gott jetzt in dem Moment wichtig gewesen für diesen Menschen, für diese Erde, was auch immer, vielleicht sogar für die Ehe. Wir sind als Verwalter Gottes eingesetzt. Wie gesagt, schon in der Schöpfungsordnung. Wir haben eine Verwaltungsaufgabe, jeder von uns. Da kann sich eigentlich keiner rausreden. Egal, wo du gerade stehst, wir haben eine Verwaltungsaufgabe, eigentlich die Dinge, die uns Gott anvertraut hat, zu verwalten, und zwar in seinem Sinne. Und das ist ein Unterschied. Dazu bedarf es allerdings auch einer, und das hört kein Mensch heute gerne, schon gar nicht im christlichen Kreise, dazu braucht es eigentlich eine Hierarchie. Und ich weiß, ich habe mit mir gerungen, ich dachte, oh, wie kommt das heute Morgen wohl an, wenn ich jetzt so viele Leiter vor mir habe und von Hierarchie spreche, und dann habe ich Hauskreisleiter. Und ich weiß, dass manche Hauskreisleiter Dinge nicht passen, die wir ihnen dann sagen. Und manchmal passen mir Dinge nicht, die mir gesagt werden. Und es ist manchmal schwierig und manchmal hakt es irgendwo. Ich dachte aber, nee, ich sage das heute Morgen, denn unsere Verwaltungsaufgabe darf nicht einfach nur da aufhören, wo wir in unserer Komfortzone sind. Und sagen, okay, bis hier ist es okay, bis hier ist es bequem. Aber wenn mehr kommt, dann bitte rede nicht zu mir, bitte sprich nicht in meinen Dienst rein, bitte sprich nicht in meinen Hauskreis rein, bitte sprich auf keinen Fall in mein Ältestenamt rein, ja? Ich dachte, ich spreche es trotzdem an. Ihr Lieben, eine Hierarchie ist in Gottes Reich was ganz, ganz Normales. Es taucht einfach überall auf in der Bibel. Auch im Alten Testament. Gott hat sich was dabei gedacht. Dass er gesagt hat, hey, ich setz einen Leiter, bei Mose zum Beispiel, das Jethro-Prinzip, ich setze Leiter über Menschen drüber, ich delegiere Aufgaben, ich will Menschen einsetzen, gebrauchen an einem bestimmten Ort, wo ich sie wirken sehen möchte. Und das ist eigentlich auch eine Sache, die das Wirken in Gottes Reich wirklich effektiv macht. Es ist effektiv, wenn wir eine Struktur haben, wenn wir unterschiedliche Aufgaben haben. Es ist einfach nur effektiv, es ist praktisch. Und lass es mich mal so rum sagen, ihr als Mitarbeiter irgendwo in irgendeinem Bereich, ihr als Leiter in irgendeinem Bereich, Hauskreisleiter, ihr als Diakone, ich als Ältester, Ronen als Pastor, wir sind füreinander bestimmt. Wir sind füreinander bestimmt, uns zuzuarbeiten, auf uns zu hören, uns gegenseitig zu unterstützen. Und manchmal müssen wir einfach mal gucken, unseren Dienst, unsere Arbeit auf den Kontrollstand stellen. Ich habe das auch erlebt, jetzt Ende letzten Jahres, da haben wir uns als Älteste getroffen und mal unsere Dienste angeguckt. Und da haben wir irgendwann bei mir in meinem Bereich festgestellt, Hauskreisarbeit, 50 Hauskreise. Ich habe gemerkt, ich bin jetzt nicht so der Administrator, der hier mit Excel-Tabellen jongliert. Jemand bei uns im Büro ist da viel, viel besser, kann das viel, viel besser. Das liegt mir nicht. Und da haben wir irgendwie gesehen, Mensch, Gerd, du hast gute Beziehungen, das liegt dir total. Und jetzt bin ich einfach für die Mitgliederbeziehungen zuständig und das läuft runter wie Öl. Da läuft es richtig gut. Da habe ich gemerkt, jetzt bin ich im richtigen Platz. Und wisst ihr, was das ist? Das ist ein Zusammenarbeiten im Leib Christi. Wir haben nicht alle die gleiche Aufgabe und wir haben schon gar nicht alle die gleichen Talente und Gaben. Ich will euch ermutigen, ihr alle habt von Gott Aufgaben gekriegt, ihr habt aber auch Gaben gekriegt und Talente gekriegt. Ihr habt Fähigkeiten gekriegt, um an dem Platz, an den Gott euch gestellt hat oder stellen möchte, vielleicht seht ihr noch nicht dort, dass er dort wirkt, dass er dort Frucht bringt, dass ihr dort mit anderen Menschen zusammen an Gottes Reich effektiv arbeiten könnt. Und wenn ich nochmal zum hohenpriesterlichen Gebet zurückkommen möchte, in Johannes 17, genau das ist da auch geschehen. Gott, der Vater, hat diese Aufgabe an seinen Sohn Jesus Christus delegiert, dass er in die Dunkelheit dieser Welt kommt. Und Jesus hat im Gebet gesagt, verherrliche mich, dass ich diese Aufgabe durchbringen kann, dass ich da wirklich auch alles ableisten kann, was du mir übertragen hast. Ich will diese Aufgabe, die ich von dir erhalten habe, mein Vater, gut und auch verantwortungsvoll umsetzen. Und das ist einfach auch was, wo ich denke, das darf ich ruhig auch mal ansprechen. Übernimm Verantwortung. Übernimm Verantwortung in deinem Bereich, wo Gott dich hingestellt hat. Sei treu in dem, was Gott dir anvertraut hat. Und wenn du nicht dort bist, wo du sein kannst oder solltest, dann frag einfach Gott, Vater, es hakt. Ich will gern das tun, was dir gefällt. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Wo willst du mich haben? Wo willst du mich hinstellen? Ich habe mal ein Sprichwort gesehen, oder ich habe es zu Hause hängen auf dem Schild, auf so einem Blechschild, so christliches Schild. Das heißt, das Schild ist jetzt nicht christlich, aber die Botschaft. Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Ich blühe gerade meine Aufgabe auf und ich wünsche dir, dass du auch da blühen kannst, so wie Jesus in seiner Aufgabe aufgegangen ist. Er hatte eine Riesenaufgabe, er ist aufgeblüht, er hat sie gern getan, er hat sie treu verrichtet als Verwalter, er hat sie komplett durchgezogen auf eine wunderbare, nicht nachvollziehbare, nicht nachimitierbare Art und Weise, mit einer Kraft, mit einer Zielstrebigkeit, die ich so tief bewundere. Also, erster Punkt ist, sei du in deinem Bereich ein Verwalter. Und es kann übrigens auch in der Ehe sein. Auch dort dürfen wir, müssen wir, sollten wir hoffentlich ein Segen sein für unsere Kinder, für unsere Frauen am Arbeitsplatz. Lass uns Verwalter sein im Sinne Gottes. Es kommt ein zweites Thema, das fällt mir noch schwerer, das zu sagen. Aber es betrifft mich eigentlich genauso, oder ich muss mich ganz vorne einstellen. Es gibt ein Thema, was in der Gemeinde, nicht nur bei uns, in vielen Gemeinden, die wunderbare Arbeit von Gott und von vielen Menschen schwächt oder vielleicht sogar kaputt macht. Es gibt was, was da rumfrisst und viel zerstört. Und dieses eine ist Stolz. Es gibt so viel Stolz oftmals in unseren Diensten, wo wir uns einfach auch, wenn wir auf die Verwaltungsaufgabe schauen, Sachen nicht sagen lassen und festhalten, wo wir zum Beispiel, nehmen wir mal die Predigt an zum Beispiel, ich beobachte oftmals an mir und anderen auch, dass ich eine Predigt mache und ich hänge mich rein, ich lese viel drüber, ich bete drüber, ich schaue mir alles genau an, ich lese vielleicht eine andere Auslegung, Übersetzung. Ich will da sorgfältig sein, weil es das Wort Gottes ist. Aber dann kann es auch ungesund werden. Dann kann es plötzlich sein, dass ich sage, Mensch, ich möchte jetzt hier was finden, was so keiner vor mir gefunden hat. Irgendwas, was mir auch Schulternklopfen dann garantiert, sicherstellt. Dann wird es ungesund. Wisst ihr, was ich meine? Dann muss ich mich selber fragen, wem gebe ich eigentlich jetzt dem Moment die Ehre? Gebe ich dann Gott die Ehre oder gebe ich dann mir selber die Ehre? Wo wird es ungesund? Wo macht der Stolz was kaputt in meinem Dienst, in meinem Leben, in meiner Ehe? Wo fängt es an? Ihr Lieben, da muss man hellwach sein, gucken, wo sind wir jetzt gerade? Wo reagieren wir jetzt vielleicht über, wenn uns irgendjemand was gesagt hat, was vielleicht wirklich seine Berechtigung hat? Und das frisst an uns, an unserem Stolz. Auch da, Jesus hat am Kreuz alles ertragen, den ganzen Müll, den die Menschen abgeladen haben. Wenn du Gottes Sohn bist, dann steig herab. Er war Gottes Sohn, er hätte heruntersteigen können. Er hat all das getragen, weil er wusste, von wem er kommt, weil er wusste, von wem er die Vollmacht erhalten hat. Ich habe das auch schon erlebt, wo ich halt durchmarschiert bin, Hauskreisleiter, Outreach, Diakon, und dann irgendwann dachte ich so, Mensch, das läuft ja ganz gut so. Und eines Tages war mir im Herzen, als würde Gott zu mir sagen, Gerd, du machst es richtig gut, hast viele Aufgaben und du hast einen Einfluss und alles. Das kann ich dir alles auch wegnehmen. Und dann habe ich gemerkt, ich bin auf irgendwas stolz, auf Dinge stolz, die Gott in mich reingelegt hat, wo Gott mir Gaben und Fähigkeiten gegeben hat. Und ich bin stolz drauf. Wo wird es ungesund, dass mein Stolz was kaputt macht in meinem Dienst? Und bitte, ich will nicht in Absprache stellen, dass ein gewisses Maß gesund ist, wenn ich nicht zufrieden sein kann mit dem, was ich tue, dann läuft das Ganze nicht so rund. Wenn ich jedes Mal aus dem Gottesdienst rauslaufe wie ein geprügelter Hund, dann läuft das nicht so rund. Und in dieser Welt haben wir genug Ablehnung, in dieser Welt haben wir genug, wo die Kollegen uns und die Vorgesetzten uns vielleicht einen reinhauen möchten und vielleicht gar nicht schätzen, was wir gerade immer an Arbeit reingehängt haben. Und da weiß ich aus Gesprächen mit vielen von euch, dass es euch auch so geht. Ihr kriegt viel, viel zu wenig Anerkennung und viel zu oft dann auch Schimpfe und Prügel. Ich weiß das. Ich habe mich gestern mit einem Missionar unterhalten. Dem geht es genauso. Er investiert sich rein, verantwortlich, treu und kriegt viel Prügel dafür. Ein gewisses Maß ist gut, aber wir müssen gut darauf achten, wo es ungesund wird. Und wenn uns mal irgendwas hier am Bauch frisst, mal gucken, ist es vielleicht mein Stolz, der gerade eben im Weg steht? Oder was anderes? Einfach darauf gucken. Das halte ich für einen wichtigen Punkt, dass wir da einfach drauf gucken. Vielleicht noch ein kurzes, mir galoppiert die Zeit weg, aber vielleicht noch ein kurzes Beispiel. Das war irgendwie so ein, das kam mir irgendwie so in der Vorbereitung immer wieder in den Kopf, ein Beispiel von Jonathan, ja, der Sohn von Saul im Alten Testament. Da waren die Philister im Land und alle haben sich von Saul entfernt, nur noch 600 waren bei ihm in der Gegend um ihn herum und alle anderen sind geflohen, weil die Philister so stark waren, so übermächtig waren, die besseren Waffen hatten. Jonathan war mit seinem Waffenträger unterwegs auf Erkundung und er sieht plötzlich diese eine Zinne oben, diesen Felsen und sieht oben den Posten der Philister. Und er sagt zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder wenige zu retten. Also ihr müsst euch vorstellen, er sagt, okay, wenn sie uns einladen, hochzukommen, dann komme ich hoch. Und die Philister stehen oben, spottend. Komm herauf zu uns, so wollen wir euch etwas lehren. Ich hätte gesagt, okay, ist ein klares Zeichen, da gehe ich nicht hoch. Klarer geht's nicht. Und Jonathan sagt, wow, Gott hat sie in meine Hand gegeben. Lass uns hochgehen. Und er geht hoch. Und die Typen, die Philister, die fallen von selber um. Und der Waffenträger muss nur noch kurz hier so piercen. Ihr Lieben, da hat Gott eingegriffen, hat gesagt, hey, das ist mein Bevollmächtigter Jonathan, ich will ihn jetzt dazu berufen, diese Aufgabe zu übernehmen, damit die Ehre bei mir ist. Da war ganz offensichtlich, Gott hat auf unvorstellbare Art und Weise eingegriffen. Die restlichen Philister sind in Panik verfallen, sind weggerannt, haben sich gegenseitig erschlagen. Da ging es drunter und drüber. Jonathan, der Waffenträger, zwei Menschen, die hochgegangen sind, zwei Menschen unter Gottes Hand, zwei Menschen unter Gottes Führung und unter Gottes Kraft und Wirken, zwei, gegen eine riesengroße Herde von Philistern. Gott hat das geschenkt. Und Jonathan wusste ganz genau, dass er diesen Sieg ganz alleine Gott zu verdanken hatte, dem Gott Israels. Und das ist auch, genau dasselbe auch sehen wir auch bei Jesus. Er wusste ganz genau in diesem Gebet, im hohenpriesterlichen Gebet, er wusste ganz genau, woher kriege ich meine Vollmacht? Von meinem Vater im Himmel. Worum bitte ich, dass mein Vater im Himmel mir die Kraft schenkt, durch alles durchzugehen, alles durchauszuhalten? Das ist der, einer der wichtigsten Schlüssel, dass ich weiß, woher ich Vollmacht habe, dass ich weiß, dass Gott mir das alles bereit schenkt. Ich habe auch schon in meinem Dienst viele Dinge erlebt, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich es nicht mehr ich. Im Hauskreis Gebete, wo jemand plötzlich keine Nierensteine mehr hatte, ich war es nicht. Wo ich ganz genau wusste, jetzt hat Gott eingegriffen, hat Menschen geheilt, hat Menschen befreit, hat mir Dinge gezeigt, Weisheiten gezeigt, wo ich in das Leben von Menschen reinreden durfte, wo ich ganz genau gewusst habe, jetzt hat der lebendige Gott geredet und ich brauche nicht darauf stolz zu sein, das war er. Und ihr Lieben, wisst ihr, was dann geschieht? Da bin ich einfach nur dankbar. Ich freue mich mit meinem Vater, dass er mich so gebraucht hat und dass er so einen Segen geschenkt hat in meinem Dienst, in meinem Hauskreis. Da müssen wir hinkommen, ihr Lieben. Zu verstehen, woher ich eine Vollmacht habe, woher das alles empfangen kann und einfach an Gott ganz groß drüber zu danken. Vielleicht noch ein letztes Negativbeispiel, wo der Stolz der Menschen uns hinbringen kann. Am 12. April 1912 ist die RMS Titanic ausgelaufen. Ein riesengroßes Schiff. Prachtvoll, würdevoll, technisch auf dem neuesten Stand. Mit den Rettungsbooten gerade an der Grenze der Legalität. Und der Sage nach, der Überlieferung nach, haben angeblich die Werftarbeiter auf beiden Seiten des Schiffes hingeschrieben, nicht mal Gott könnte das Schiff versenken, nicht mal Christus könnte das Schiff versenken. Und hat es wohl übermalt, es kam immer wieder mal durch. Und es wurde dann irgendwo auch in der Presse aufgenommen, wurde vom Kapitän aufgenommen. Es ging wie so ein Lauffeuer durch die Presse. Nicht mal Gott könnte dieses Schiff versenken, nicht mal Gott. So ein Stolz. So ein Unglaube. Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Er sollte kein Schiff versenken, sondern eine Blechbüchse, ernsthaft? Yes, he can. das ist jetzt nicht biblisch unbedingt, aber einfach nur so drauf zu schauen, was wir Menschen mit unserem Stolz manchmal kaputt machen. Und wohl war es so, dass genau diese Worte in der Seite des Schiffes von dem Eisberg durchgeschnitten wurden. Es kommt mir so vor, als hat Gott gesagt, hey, ich nehme kurz einen Radiergummi und mach das hier mal weg. Oh, und das Schiff versenkt man auch gleich mit. Es ist nur tragisch, dass 1500 Menschen dabei ihr Leben verloren haben. Wie ist Jesus mit der Vollmacht umgegangen? Ich habe es gerade eben ganz kurz so angesprochen. Jesus hat eigentlich immer zu, alle Zeiten, das finde ich so bewundernswert, auf den Vater gezeigt. Er hat eigentlich die Ehre abgelehnt und hat gesagt, hey, guck mal, mein Vater, ich tue nur, was ich meinen Vater habe tun sehen. Er durch mich. Er hat immer auf den Vater gezeigt. Und irgendwie dachte ich so, Mensch, Jesus hat nie die ganzen Lorbeeren, die ganzen Ruhm für sich beansprucht. Er hat immer auf den Vater gezeigt. Und wenn ihr mal in die Bibel reinguckt, wenn ihr heute mal in euch, in euer Herzen reinguckt, was ist passiert? Obwohl Jesus immer von sich weggezeigt hat, auf den Vater gezeigt hat, haben die Menschen auch ihn geehrt. Und ich denke, das ist auch ein wichtiges Schlüsselsignal für uns, wie im hohenpriesterlichen Gebet, dass wir auch sagen, Vater, verherrliche mich, damit ich dich wiederum verherrlichen kann durch die Aufgabe, die du mir übertragen hast, dass ich sie gut durchführen kann. Ich will auf dich zeigen, nicht auf die Menschen zeigen. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, dass irgendwann die Menschen kommen und sagen, wow, das ist so schön, was du machst, das ist ein Segen, was du machst. Aber zeigt auf Jesus. Und dann schaut, was Gott für euch tut. Ein Leben für Gott war das Thema. Zwei Punkte. Das eine war, verwaltet als gute und treuer Verwalter, was Gott euch anvertraut hat. Im Hauskreis, in der Ehe, egal wo. Seid gute Verwalter. Seid sorgfältig und treu in dem, was ihr tut. Und der zweite Punkt. Verrichte deinen Dienst demütig in dem Wissen, dass du Gott eigentlich alles verdankst, was er dir alles schenkt und du nicht wie ich irgendwann dastehen musst wie ein geprügelter Hund. Das kann ich dir alles auch wieder wegnehmen. Der Punkt war jetzt nicht unbedingt mit dabei, aber es ist einfach ein Ratschlag, weil ich auch im Gespräch mit euch oftmals gemerkt habe und auch bei mir selber in mich reingehorcht habe und überlegt habe, wie funktioniert das jetzt ganz praktisch. Ich glaube, ein Schlüssel, den wir viel zu gering achten, viel zu gering schätzen, ist, wie eng wir mit Jesus zusammen sind. Dieses hohepriesterliche Gebet ist so eine wunderbare, herrliche, eindrückliche Illustration, wie eng Jesus mit seinem Vater verknüpft war, wie eng sie sich abgesprochen verstanden haben, wie Jesus alle Zeit gefragt hatte, Vater, welche Jünger soll ich jetzt auswählen, welche sind es? Andreas, Simon, welche soll ich auswählen, Johannes? Er hat alle Zeit mit seinem Vater gerungen, ihn gefragt, um Kraft gebeten, dass wir auch versuchen, genau dahin zu kommen, diese herrliche, innige Verbundenheit mit unserem Vater im Himmel, auf ihn hören. Manchmal tut es auch ganz gut, einfach nur still da zu sitzen und zu sagen, lieber Vater, ich habe gerade keine Worte, ich bin gerade in so einem schwierigen Ding drin. Lass mich einfach in deiner Nähe sein. Lass mich einfach vielleicht auch nur was hören von dir. Ich sage jetzt auch nichts mehr. Sprich du jetzt. Es ist vielleicht auch nicht schlecht, dass ihr euch ein Notizbuch in die stille Zeit mitnehmt. Immer wieder spricht Gott mal durch Sätze, durch Bibelverse, durch Umstände, durch Bilder. Und dann ist es gut, ihr habt ein Notizbuch dabei und schreibt das kurz rein. Kurze Notiz und guckt da immer wieder mal rein. Ein Gebetstagebuch. Vielleicht auch mal guckt, wo Gott eure Gebete erhört hat. Und lest ihr Bibel, ihr Lieben. Macht es euch zur Aufgabe, die Bibel regelmäßig zu lesen, macht aber keinen Krampf draus. Ich weiß, dass viele es hassen, sie haben Bibelleseplan und müssen sich durcharbeiten und merken, heute geht es überhaupt nicht rund. Wisst ihr was? Lest die Bibel so, wie es euch Spaß macht, so wie es für euch gut ist. Der eine sagt sich, ey, ich mag gern Lobpreis hören, wenn ich die Bibel lese. Wenn ich Lobpreis höre, bevor ich die Bibel lese, dann läuft es richtig rund. Dann bin ich in Stimmung, dann passt das. Bei mir war es dann wohl eher, okay Gott, ich trinke jetzt einen Espresso. Und dann komme ich in Stimmung, dann bin ich in der richtigen Temperatur. Dann ist der Druck so im System, dann läuft das besser. Dann macht es, dann trinkt einen Espresso oder trinkt einen Cappuccino. Hör Lobpreis. Geh raus in den Wald spazieren. Nimm die stille Zeit so, wie es für dich gut ist, dass es für dich klickt, für dich ganz persönlich. Das Gebet erleben ist einfach eine ganz persönliche Sache zwischen euch und eurem Vater. Bleibt dran, das ist das Wichtige. Und lasst da nicht los. Der Fabi hat vorher was ganz Interessantes gesagt. Gott, nur du kannst die Sehnsucht in unser Herzen stellen. Lass uns so in die stille Zeit reingehen und sagen, nur du, Vater, kannst die Sehnsucht in unseren Herzen stillen. Letztes vielleicht, viele von uns haben negative Erfahrungen gemacht, Ablehnungen, viele Einflüsse, die nicht gut sind, die uns vielleicht auch von den Beinen holen möchten, die uns verunsichern und schwächen möchten. Dann denk immer daran, an dieses eine Schild, was ich euch vorher gezeigt habe. Da, wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Und lieber Vater, ich möchte für uns alle heute beten, Herr. Du hast uns eine Aufgabe gegeben, du hast uns Talente und Gaben gegeben, Herr. Du hast uns eine Liebe gegeben für Aufgaben für Menschen. Und wir sind manchmal so untreu in dem, was wir tun, Herr. Und manchmal möchten wir genau das, was wir haben, nicht haben und möchten genau das haben, was unser Nachbar hat. Wir möchten einen Dienst haben, was der andere hat. Und wir möchten da erfolgreich sein, wo der erfolgreich ist, Herr. Und wir verpassen vielleicht oftmals die Chance, genau dort zu blühen, wo du uns hingesät hast, Herr. Vater, ich bete einfach darum, dass du uns zeigst, wo wir wirken können, wo unsere Gaben effektiv passen können. Und ich will dich bitten, dass du uns dort blühen lässt, Herr. Aber nicht zu unserer Ehre, dass wir uns auf den Sockel stellen, sondern, Vater, dass die Ehre bei dir bleibt. Ich will dich bitten, dass du die Ehre zurückholst, die dir gebührt, Herr. Wir werden alle vor dir stehen, Herr. Von Angesicht zu Angesicht. Und wir werden dankbar sein für jeden Moment, wo wir dich gelobt und geehrt haben, Herr. Erobere unsere Herzen. Wir haben dich lieb, Vater. Amen.